Also die Kunst ist ja eigentlich, da gibt es auch so einen Spruch, die Kunst ist doch eigentlich, oder die Perfektion ist doch, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Also noch weniger kannst du machen. Du hast einen ganz einfachen Teig, du hast eine einfache Tomatensauce, ein geiler Käse, irgendwie vielleicht noch eine Bio-Salami oder was weiß ich, und das war's. Und wenn das dann aber gut gemacht ist, in einem geilen Ofen, was willst du mehr? Nach dem Backen noch ein bisschen frischer Basilikum drauf.
In einem Punkt muss ich dir jetzt widersprechen.
Ja, hab schon gemerkt,
in einem Gesichtsausdruck. Weniger ist mehr.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht, Folge 126. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt virtuell, wie die letzte, weiß nicht, 20 Folge auch schon, der liebe Tobi Hock. Hi Tobi, grüß dich.
Hallo Ingmar.
Wie du es gerade schon in der Vorbereitung auf der Podcast im Vorgespräch richtig gesagt hast, heute gibt es mal wieder ein Riesenthema.
Ja.
kann man nicht anders sagen und du hast es richtigerweise gesagt, wir haben über dieses Thema schon mal eine Folge aufgenommen. Vor längerer Zeit, du hast glaube ich gesagt Folge 93 war
95,
das.
95 habe ich geguckt.
95. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm, ist auf jeden Fall schon eine Weile her, weil zwischen Folge 100, keine Ahnung, gab auf jeden Fall ja eine längere Pause, wie bekannt ist. Und deswegen lohnt es sich definitiv, über dieses Thema mal nochmal zu schwätzen. Ausgegebenem Anlass auch, weil wir beim Thema Pizza und der Bäckerei uns ein bisschen weiterentwickelt haben. Und finde ich ein sehr spannendes Thema.
Yeah.
Und um nicht zu sagen, ein Riesenthema. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile mal meine Learnings aus den letzten Jahren zum Thema Pizza und... Genau, bevor wir aber in das Thema einsteigen, Tobi, die obligatorische Einstiegsfrage, was für Brot hast du heute schon gegessen?
Ja, ich kann gar nicht genau sagen, was es für eins war, es war halt da. Also, ich glaube, es ist...
Das da Brot.
Ja, das war ein Brot, das eingefroren aus dem letzten Backtag noch war, weil es war mit super fluffiger Krumme und es muss ein Sauerteigbrot gewesen sein, aber so viel war es ehrlicherweise heute noch gar nicht. Das Festbrot kommt erst nachher.
Okay.
Und du?
Ich hab heute schon dreierlei verschiedenes Brot gegessen. Boah. Und zwar zum Frühstück habe ich mir zurzeit irgendwie angewöhnt, anstatt immer irgendwie ein Weckle oder Brezel oder was Süßes, habe ich mir angewöhnt, jetzt immer, es liegt immer irgendein halbiertes Brot bei uns im Laden, weil viele Kunden auch mal ein halbes Brot kaufen. Und da habe ich heute, witzigerweise aber gar keins genommen, sondern habe ein frisches angeschnitten, weil ich wollte, heute ist nämlich Dienstag, wo wir aufnehmen, und ich wollte Weizen-Sesam. Weizen-Sesam ist mein absolutes Lieblingsbrot zurzeit, schon länger, und ich liebe dieses Brot. Und ich muss jetzt hier mal ein bisschen Werbung machen für das Brot. Kennst du das?
Heißt bei euch Malawi-Kruste, ist das?
Nee, Weizen-Sesam-Kruste.
Nee, Weizen-Sesam-Kruste
hieß das und heißt jetzt seit neuestem nur noch Weizen-Sesam, weil wir uns ein anderes Brot mit Kruste eingeführt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Kruste einfach gestrichen. Heißt nur noch Weizen-Sesam, hieß umgangssprachlich eh nur so. Und ist 50% Vollkorn, 50% helles Weizenmehl.
Okay.
Ein Zwei-Stufe-Sauerteig mit der ersten Stufe Rocker, die zweite Stufe mit Weizenmehl.
Okay.
Und mit einem Hauch Kreuzkümmel.
Boah, mega.
Und außerum Sesam. Und ich liebe das Brot. Und der Witz ist aber, es verkauft sich nicht so gut. Und ich glaube so an dieses Brot. Und wir machen da eine relativ kleine Menge, muss ich gestehen. Und das, ich lasse da aber nicht locker. Ich habe jetzt nochmal ein paar Sachen nicht optimiert, aber wir backen jetzt ein bisschen später, dass es frischer noch in den Laden kommt. Versuche es immer wieder aufzuschneiden, die Leute zu erklären. Wir haben das am Anfang auch ganz viel erklärt und haben dann immer gesagt, dass da Kreuzkümmel drin ist, und da haben viele Leute dann Nasen aufgezogen, weil viele Leute kennen Kreuzkümmel nicht, beziehungsweise hören halt Kümmel und denken, oh nee, Kümmel morgen nicht.
Ja.
Kreuzkümmel hat ja aber nichts mit Kümmel zu tun und ist auch wirklich nur ein Hauch. Also wer hätte das vielleicht gar nicht sagen sollen am Anfang, aber ich finde ja das ganze Thema Gewürze mega spannend. Ich glaube, da ist noch richtig Musik drin in der Bäckerei. Köche haben das ja schon viel länger für sich entdeckt. Ja. Beim Backen spielt Gewürze oft eine sehr untergeordnete Rolle. Und wenn, dann halt immer die gleiche, irgendwie Fenchel, Kümmel, Koriander, Anis oder sowas. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das und ich liebe dieses Brot. Und genau, Werbeblock ist jetzt gleich beendet, aber ich lasse noch nicht locker. Obwohl wir echt eine kleine Menge machen, der Aufwand ist relativ hoch, ein reines Sauerteigbrot über Nacht in der Kühlung. Manchmal haben wir die Hälfte übrig, aber trotzdem, ich lasse noch nicht locker. Auf jeden Fall habe ich von dem Brot heute zwei Scheiben zum Frühstück essen. Und habe dann von einer Mitarbeiterin, hat freundlicherweise von einem Mitbewerber von uns Brot mitgebracht. Das machen wir manchmal, dass einfach jemand mal was mitbringt, ja, dass man ein bisschen guckt, was die andere machen. Da habe ich Bauernbrot gegessen und witzigerweise war jetzt gerade beim Blutspender, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und da gab es, also das ist so Rotkreuz-Blutspender, da gibt es ja dann auch immer was zum Essen.
Ja.
Und da gab es heute Wurstsalat mit Brot.
Boah.
Und obwohl das Blutspende hier bei uns im Ort ist, gab es nicht unser Brot. Ich weiß nicht warum. Ich muss da noch recherchieren, was da los ist. Auf jeden Fall gab es da halt so ein Bauernbrot dazu. Und das war nix. Das war echt okay. Relativ fade, muss ich sagen. Aber ich habe keine Ahnung, wo es herkam. Genau, also ich habe schon allerlei Brot gegessen heute tatsächlich.
Das hört sich gut an.
So lange haben wir noch nie die Einstiegsfrage beantwortet, oder?
Nee. Meistens hast du kein Brot gegessen. Kein Brot
gegessen, genau. genau, was war los, Tobi, in den vergangenen Wochen? Was gibt's Neues am Holzofen?
Oh, da am Holzofen, also ich habe jetzt jemanden gefunden, der netterweise mir meine Türe an den Backofen wieder hinschmeißt.
sehr gut.
Ganz wichtiges Thema. Nach Abkommen dran und besser. Backtage laufen, es wird wieder wärmer. Man merkt auch, dass die Leute wieder mehr Lust haben. Teigtemperatur ganz wichtig. Euch
wahrscheinlich im Winter, gell?
Im Backhaus ist richtig kalt, ja. Also da backe auch ich draußen im Garten immer, weil da ist einfach, wenn da Schnee liegt und so, da habe ich auch keine Lust mehr. Und dann stehst du da ewig rum und der Boden ist fast durchgefroren, da hast du immer gleich kalte Füße. Auch wenn es irgendwann warm wird, es wird dann spät warm und wenn du da ewig da im Kalten stehst, das ist dann schon, also ich gehe tatsächlich dann auch zwischen Feuer machen und backen ab und zu mal nach Hause, einfach damit es nicht nur kalt ist. Also von daher, das kommt jetzt alles wieder. Mein Sauerteig merkt auch, dass die Temperatur besser ist. Also es treibt alles besser und schneller und die Zeiten werden kürzer und die Knetzeiten werden auch kürzer, weil die Teigtemperatur, ganz wichtiges Thema, wir kommen ja nachher bestimmt noch darauf, auch steigt. Also muss man da irgendwie was machen und kürzer kneten. Jetzt habe ich am langen Wochenende mit meiner Tochter Salzstangen gebacken. Ich habe gedacht, ja, also der hat Besuch gehabt zum Übernachten und zum ersten Mal und alles ganz aufregend. Und haben wir abends zusammen Laugergebäck gemacht, weil das haben sie sich gewünscht. Und wir machen dann immer Bergkäse drauf, das freut dann alle in der Familie. Und und sie wollten irgendwie was zum Snacken abends. Und dann haben wir eben aus den Teigresten Salzstangen gebacken, so irgendwie 5 Minuten im Ofen noch drin gehabt. Aber es war mega, es hat super gut geschmeckt. Und das Beste daran ist, man kann Salzstangen ohne Salz backen. Also Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich.
Okay, klär mich auf. Also das heißt Salzstangen, wie Salzstängel quasi, ja. Also ganz dünne Laugestangen quasi.
Ganz genau.
Und die so ein bisschen getrocknet. Ja,
also es war ein ganz normaler Weizenteig mit Pulisch und 24 Stunden im Kühlschrank, kalte Gabe. Und im Prinzip die letzten Teigreste ganz dünn ausgerollt und kurz im Ofen gehabt, bis sie eben Keks war. Und das mit Lauge. Mhm. Das war super. Sie haben es geliebt.
Hört sich gut an.
Es war echt gut.
Wir haben das auf, fällt mir gerade ein, wir haben das auf Kreta mal gemacht, als ich auf Kreta gearbeitet habe. Da haben die so in der Bäckerei, also Crizzini haben die das genannt, also im Prinzip vom italienischen Crizzini abgeleitet, nur griechisch ausgesprochen. Das waren auch im Prinzip so Stängel, die haben die wirklich von Hand gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, das könnte man doch auch mit Lauge machen, weil wir haben ja da auch Brezeln backen. Und das hieß dann Brezel-Crizzini. Und die haben wir auch so, also einfach so mit einem ganz langen Strang gemacht, so lang wie das Blech, und haben den dann mit der Schache quasi gedrittelt.
Ja.
Und dann auch so im Ofen trocknen. Das war echt lecker.
Ja, im Prinzip waren es, genau wie du sagst, es war nichts anderes wie Top-Brezelärmle.
Genau, wollte ich gerade sagen, wenn du einen schwäbischen Bäcker hast, der was kann und schöne dünne Ärmel machen kann, hast du es ja bei jeder Brezel
dabei. Ganz genau so war das.
Was isst du eigentlich lieber, ist der Bauch oder der Ärmel?
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich liebe Ärmel, die quasi Kekse sind. Aber es braucht dann auch einen Bauch, der innen drin so gerade so durchgebacken ist.
Ja, genau.
Und die Kombi
macht. Das ist geil bei der Schwäbische, du hast beides.
Ja.
Ja. Also gibt es nichts, was du lieber isst. Wenn du jetzt für eine halbe Brezel entscheiden müsstest, dann halbierst du sie vertikal.
Wenn ich halbieren müsste, und zwar nicht im Sinne von zwischen orthogonal, sondern vertikal durch. Okay, jetzt müssen wir erklären, was orthogonal und vertikal in der Brezel ist. Also ich glaube, ich würde mich für die Ärmel entscheiden und Fettbutter drauf machen.
Ah, witzig, ich bin beim Bauch.
Okay.
Das passiert bei uns abends öfters mal, weil wir haben irgendwie halt zufällig jeden Abend frische Brezeln im Abendessenskorb. Und manchmal ist man eigentlich schon fertig, aber denke, oh, jetzt noch so halbe Brezel irgendwie mit ein bisschen Butter drauf und so. Und dann nehme ich tatsächlich immer eher den Bauch. Und dann ja immer eher die Ärmel, also das passt. Ja, schön. Cool. Bei uns war auch allerhand los. Ich finde der Mai wahnsinnig anstrengend, weil so viele Feiertage sind. Und irgendwie dieses Jahr ist ja alles früh, oder?
Stimmt, ja.
Nee, dieses Jahr ist doch relativ früh, gell?
Ja.
Und Frohnleichnam ist irgendwie auch noch im Mai. Das macht die Woche so kurz. Und in der Bäckerei sind die Feiertage immer so anstrengend, weil für uns ist ja irgendwie dann vorm Feiertag immer viel, viel mehr Arbeit ist und am Feiertag selber arbeite ich ja dann auch, weil wir dann am Freitag ja wieder offen haben. Also gerade wenn das dann so Himmelfahrt vor und Leichnam ist, ist das für uns eigentlich ein zusätzlicher Tag ohne Einnahme. Also wir müssen die Mitarbeitende kriegen ihren Feiertagsausgleich, ich arbeite und mache aber keinen Umsatz. Also es ist irgendwie eine dreifach schlechte Kombi. Aber naja, ach, gut, komm. Der Nachmittag ist dann trotzdem frei, das ist dann trotzdem schön, aber die Woche sind halt so kurz. Das ist im Mai anstrengend. Und bei uns geht nächste Woche die Baustelle los. Also wenn der Podcast online geht, ist die Baustelle schon am Start. Morgen kommt der Verkaufswagen, mit dem wir außerhalb vom Ort dann quasi einen zweiten Verkauf machen. Und die Kasse kam heute. Du glaubst gar nicht, was wir alles denken musst. Du denkst, du stellst so einen Wagen hin. Das ist echt verrückt. Also ich hoffe, der Aufwand lohnt sich. Verkaufswagen, Kasse, WC-Häusle, EC-Gerät und du kannst das ja alles nur für 6 Wochen irgendwie. Kriegt man ein EC-Gerät für 6 Wochen her? Es ist verrückt. Und dann musst du ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend planen. Du musst die Menge planen. Du musst eigentlich das als extra Kunde anlegen. Du musst irgendwie überlegen, wie viel verkaufe ich da? Mhm. Was mache ich, wenn da oben nicht so viel los ist? Ziehe ich dann Mitarbeiterinnen ab, die dann wieder hier runterkommen? Was mache ich, wenn hier unten doch mehr los ist als gedacht? Weil mehr Mitarbeiterinnen habe ich ja auch nicht. Also es wird sehr spannend und wir haben es beschlossen, wir planen jetzt gar nicht bis ins Detail, weil du weißt noch eh nicht genau, wie es läuft. Du musst irgendwie die ersten Tage abwarten. Aber genau, das war jetzt nochmal spannend, ob das jetzt richtig alles klappt. Und Deutschland, Bürokratieland, kann ich vielleicht auch noch einen kleinen Satz dazu sagen. Also der Stellplatz ist ja erstmal genehmigungsfrei, aber was sich erstmal so freundlich anhört, ist in Wahrheit gar nicht so freundlich. Ich meine, du machst Brandschutz, du weißt ja, was Bürokratie wahrscheinlich bedeutet.
Ja.
Weil du musst dann jedes Amt einzeln kontaktieren. Bei der Baugenehmigung vor 10 Jahren, als wir den Container aufgestellt haben, da haben wir einen Bauantrag gestellt, dann haben die untereinander kommuniziert.
Ist nicht mehr.
Jetzt musstest du jedes Amt einzeln kontaktieren. Da waren, glaube ich, 11 Ämter beteiligt, angefangen vom Umwelt an, über das Abwasserschutz, ich habe keine Ahnung, Regierungspräsidium. Auf jeden Fall verrückt, genau. Und dann war der Witz, ich weiß gar nicht, ob ich es hier öffentlich sage, aber ich sage es jetzt einfach. Genehmigung war erteilt und habe ich gesagt, ja, das ist alles super, vielen Dank. Aber natürlich müssen wir vor diesem Wochenende schon diese ganze Sache dorthin stellen, weil wir können ja nicht am Dienstagmorgen aufmachen. Hätte man natürlich auch selber schon dran denken können. Wir haben ja die Genehmigung für die Zeit der Baustellenzeit. Aber es ist ja wahrscheinlich kein Problem, dass wir das einfach schon Mittwoch, Donnerstags, weil es ist ja auch noch vor Pfingsten,
ja, klar,
das dorthin stellen. Ja, so einfach geht es nicht. Dann müssen wir jetzt alles nochmal neu ausstellen. Jetzt habe ich nochmal per Einschreiber einen förmlichen Bescheid gekriegt, dass dieser Genehmigungsbescheid geändert wurde. Und jetzt pass auf, 79 Euro, eine Stunde Arbeitszeit dafür, dass das Datum geändert wurde. Also Grüße gehen raus ans Landratsamt, vielen Dank. Vielen Dank, dass es geklappt hat, aber hat wieder für einige Lacher bei uns im Büro gesorgt oder für Kopfschütteln. Aber gut, so ist es halt. Wir sind sehr dankbar, dass es klappt, muss ich wirklich sagen. Am Ende des Tages war es dann doch, als man dann die richtigen Leute auch an der Angel hatte, quasi, war es dann wirklich auch sehr pragmatisch gelöst. Von dem her muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich sehr dankbar. Aber ich werde beim nächsten Podcast, da ist es schon fast wieder rum, oder? Ja, bis zum 26. Juni geht's. Ne, bis zum 19. Juni. Werde ich berichten, ob es sich gelohnt hat. Aber es ist Wahnsinn, was gerade baut wird. Also ich habe heute mit meinem Kollegen telefoniert, der ist so, ja, auf der anderen Seite von Schwäbisch Hall, da wird gerade die ganze Ortsdurchfahrt gebaut. Der sagt auch, also es ist halt tote Hose, wenn halt irgendwie die Durchfahrtsstraße gesperrt ist. Und klar, muss gemacht werden, gar keine Frage, aber es hängen echt Existenzen dran. Also, naja, gut, das zu diesem Thema. Dann habe ich ein Learning der Woche dabei. Hast du auch ein Learning der Woche? Oder des Monats?
Guter Punkt. So ein richtiges Learning habe ich tatsächlich keins.
Ah, doch.
Das ist Learning des schon fast des Jahres.
Wir haben erst Mai, gell? Ja,
aber das war Learning fürs Jahr.
Schieß los.
Ist jetzt weniger Teigthema als Holzbackofen-Thema, aber ich habe freitags gebacken und nur den Ofen halb voll gehabt. Und habe gedacht, ja, für den Samstagmorgen, so wie immer, nach dem Backen tue ich mein Holz rein, mache die Klappe zu, mache den Zug zu und am nächsten Morgen ist das Holz tiptop trocken und dann kann man da quasi direkt Feuerzeug reinhalten, läuft. Ja, jetzt war der Ofen leider, weil ja nur ein bisschen Brot drin war und am Ende auch kein Hefezopfen, so, da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, noch so heiß, dass quasi über Nacht dieses schöne Holz, was im Ofen drin gelegen ist, eigentlich zum Anzünden für nächsten Tag, am nächsten Tag nur noch Asche war.
Echt jetzt?
Ja, und ich habe am nächsten Tag gar nicht Feuer machen müssen, sondern die Claudi, die kam da hin und der Ofen war leer. Die hat erstmal wieder den Ofen füllen müssen. Gut, Glück gehabt, ja, der hatte natürlich dann schon auch entsprechende Restwärme noch, also der Start war jetzt nicht bei 0 Grad, aber trotzdem, der Plan ist komplett in die Ecke gegangen. Und sie hat extra noch gefragt, bist du dir sicher, dass wir das da reintun können? Und ich sagte, natürlich, überhaupt gar kein Thema, Sauerstoffzufuhr weg, muss ja alles funktionieren, bin ja vom Fach, er hat nicht funktioniert.
Oh, Wahnsinn. Das heißt, obwohl der Zug zu war,
ja,
hat es sich entzündet.
Ja.
Da kriegt man schon ein bisschen flattern, oder? Weil klar, in so einem Ofen im Prinzip passieren kann nichts, aber da wäre man schon ein bisschen mulmig, so Feuer irgendwie.
Das ist richtig. Und im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich irgendwann mal im Studium auch gelernt, nach einer halben Stunde bei 200 Grad entzündet sich Holz von alleine. Also da braucht es keine Flamme, nichts mehr, das brennt dann einfach.
Oh, okay. Halbe Stunde bei 200 Grad, okay.
Mhm. Ungefähr. Und offensichtlich war das so.
Ich hätte jetzt auch gedacht, weißt du, wenn du den dann voll machst mit Holz, das ist ja auch eine gewisse Masse, die da reinkommt, dann drückt das von selber, oder fällt das von selber wieder runter. Uiuiuiui. Nee.
Ja.
Also habe ich schon mal eine Geschichte erzählt, wo bei uns Altbrot fast gebrannt hat im Ofen?
Nee, aber jetzt wird es spannend.
Jetzt wird es spannend zum Thema, also so viel zum Thema Brandschützer. Also wir haben vor 5 Jahren ist das her, der erste Betriebsurlaub, als wir nicht mehr in der Bäckerei gewohnt haben, sondern in unserem Haus, sind wir am zweiten Tag des Urlaubs hochgeschreckt, weil Blaulicht und Sirene vor der Bäckerei Kalter hat. Und wir gucken zum Fenster raus und sehen, wie die in die Bäckerei reinrennt.
Ups.
Da ist uns Angst und Bange geworden. Da bin ich raus, bin natürlich rausgesaut. Und was war? Es war praktisch wir haben zum Trockner halt Altbrot in den Ofen, so wie wir es immer machen.
Ja, ja, klar.
Und haben nicht bedacht, dass wir, deswegen war es der zweite Tag vom Urlaub, dass wir am ersten Tag vom Urlaub nochmal einen Großputztag gemacht haben und haben den Hauptschalter vom Ofen wieder eingeschaltet, damit wir Licht haben zum Putzen im Ofen, beziehungsweise im Gärraum.
Ja.
Und durch dieses Einschalten des Hauptschalters war der Nachtstart aktiviert. Das heißt, der Ofen ging nachts an, das Altbrot wurde praktisch heiß. Das war ungefähr schon 6 Stunden, müsste der Ofen angewiesen sein.
Okay.
Und witzigerweise haben wir am Sonntag, also es war dienstags, und sonntags haben wir noch ein Tischtennisturnier gemacht. Und ich habe da wie in Gedanke die Türe vom Ofen zugemacht. Warum, kann ich dir heute nicht mehr sagen, weil ich mache das nie. Der war halt irgendwie dann schon abkühlt, das Altbrot war noch drin. Ich konnte es wahrscheinlich nicht sehen, dass da irgendwie noch Unordnung ist. Ich habe die Klappe zugemacht. Und ich behaupte, wenn das praktisch offen gewesen wäre, dann hätte es brannt. Mhm. Weil die haben dann die. Und dann fiel uns das ein, weil wir gesagt haben, was, also es war Rauch, war nur Rauch.
Ja, klar.
Und jemand hat Feuerwehr gerufen und dann haben wir uns überlegt, was ist das? Das war schon der zweite Tag. Und dann ist meiner Frau eingefallen, dass wir da Hauptschalter eingemacht haben. Und dann haben wir dann die Feuerwehrleute wenigstens sagen können, das ist wahrscheinlich kein Feuer, sondern das ist das Altbrot. Und haben die den Ofen ausgeräumt, weil da konntest du da nicht, nein, das war keine Chance.
Ja, klar.
Mit Atemschutzmaske, nein, das war wie Feuer. und haben das Altbrot raus und als sie das raus an die frische Luft haben, hat es brannt. Mhm. Das hat sofort angefangen zu brennen. Das Brot hat auf dem Blech gebrannt.
Ja.
Junger Vater, ey. Und du glaubst nicht, das ist 5 Jahre her. Wir wohnen ja hier an der Bundesstraße. Immer noch, also Feuerwehr klingt ein bisschen anders wie Krankenwagen. Und wir fahren jede Nacht viele Blaulichter vorbei, weil die fahren alle auf der Autobahn hoch. Mhm. Aber wenn Feuerwehr vorbeifährt, schrecke ich hoch und kriege heute noch Herzrasen. Das ist unglaublich.
Okay.
Das war so ein Schock.
Ey. Das glaube ich.
Das werde ich nie mehr vergessen. Das ist, ey, und ich kann da nichts dagegen machen. Ich letztens erst wieder, Feuerwehr fährt nicht so oft nachts, aber die höre ich, da springe ich hoch, renne ans Fenster und mache 3 Kreuze, wenn die vorbeifahren. Trotzdem schlimm, aber ey, das ist. Also du bist ja vom Fach, gell? Also so Feuer, das ist.
Ja.
Da können mal schön 3 Häuser fehlen.
Da wird es anders, ja.
Ja. Ich meine, das sind wir aber ganz schön abbogen, gell? Hey, also,
von der Baustelle zur brennenden Backstube.
Ja, genau. Also vergessen wir das ganz schnell wieder. Aber das
du wolltest dein Learning der Woche noch erzählen.
Nicht vergessen. Mein Learning der Woche ist, das habe ich mir letztes Mal schon vorgenommen zu sagen, habe es dann aber gar nicht gesagt. Mir geht es um das Thema, das ist ein bisschen komplex und ich habe auch da gar nicht so richtiges Learning, doch schon ein bisschen, aber das ganze Thema über Nachtgare von aufgearbeitete Teiglinge. Mhm. Habe ich letztes Mal noch nicht gesagt, gell?
Nee.
Das stand letztes Mal auch mit auf der Liste, aber dann haben wir über irgendwas anderes gesprochen. Und zwar habe ich festgestellt, dass das ist ein großer Unterschied, das weiß ich schon lange, das ist jetzt gar nicht diese Woche, aber das wurde mir wieder bewusst, dass wenn du Teiglinge aufgearbeitet hast, also in der Bäckerei ist das natürlich ein großes Thema, so Brötchen, Körnerweckle, was auch immer, so über Nacht quasi im Gärunterbrecher und morgens sind die reif und man backt die direkt ab. Ist ein riesiger Unterschied, ob du quasi die aufgearbeitete Teiglinge über Nacht im Gärunterbrecher oder in der Kühlung hast oder den ganzen Teig. Mhm. Also meine These ist inzwischen, dass das ohne perfekt abgestimmter Prozess oder ohne Backmittel gar nicht richtig funktioniert, dass du Weckle über Nacht im Gärunterbrecher hast und die am nächsten Tag noch das perfekte Volumen, das perfekte Aussehen, die perfekte Rösche aufweiset. Machst du das bei dir überhaupt, dass du irgendwas ganz aufgearbeitet als Teigling
in
der Kühlung hast?
Ich habe das früher mit Brezeln gemacht. Ich habe die Brezel quasi fix und fertig gemacht.
Im Kühlschrank?
Und dann über Nacht im Kühlschrank Haut kriegen lassen. Mhm. Und dann morgens mit Lauge und dann in den Backofen.
Und das hat gut funktioniert?
Nee, deswegen mache ich es nicht mehr.
Ja, okay. Was war das Problem?
Die sind nicht mehr, also wenn du oben eingeschnitten hast, dann ist das da nicht mehr schön auf, also das ist nicht mehr so schön aufgeplatzt und aufgerissen, wie wenn ich es mehr oder weniger wahrscheinlich direkt unter Spannung gleich gemacht habe.
Und der hat keine Kraft mehr, richtig?
Nee, genau, ja. Da war die Luft raus, im wahrsten Sinne des Wortes, da ist nichts mehr gegangen.
Das baut ab. Was da technologisch passiert, kann ich auch noch nicht genau sagen. Gibt es bestimmt Zuhörerinnen und Zuhörer, die das besser verstehen wie ich, aber aus der Praxis raus, ich komme deshalb drauf. Ich habe darüber auch mal einen Blogartikel geschrieben, der ist ja einige Jahre alt, kann man sich mal durchlesen, wurde, glaube ich, auch in ein paar Facebook-Hobbybäcker-Gruppe diskutiert, weil ich glaube, bei HobbybäckerInnen ist das gar nicht so relevant, aber bei uns in der Bäckerei ist das ein riesen Thema, weil das halt so viel Arbeit wegnimmt, wenn du praktisch die Brötchen vorformen kannst in der ruhigeren Nachmittags- oder Vormittagsstunde und das über Nacht quasi im Gärunterbrecher hast und morgens direkt abbackst. Und als wir auf Bio umgestellt haben, vollumfänglich, wir haben ja irgendwann mal den Schritt vollends zu reiner Bio-Bäckerei gemacht, und auch dann scheiterte es an Brötchen, Brezeln, also an diesem ganzen Kleingebäck-Thema. Brezeln habe ich ja nochmal einen extra Blogartikel geschrieben, wo ich genau das festgestellt habe, dass das Problem ist, dass ich die Brezeln zwar machen kann, formen kann, kühle kann, schneide, backe, das funktioniert. Aber wenn ich will, dass ich die über mehrere Stunden im Kühlhaus liege habe und die immer in der gleichen Qualität noch aus dem Ofen kommen, dann kommt man quasi an Grenze, wenn man keine Hilfsmittel einsetzt. Also ich habe halt nicht dieses krasse Zeitfenster, dass die Teiglinge stabil bleiben. Wir haben ja durch die Umstellung beim Brezelnprozess das Backen praktisch nochmal neu gelernt sozusagen. Und ich bin jetzt wieder drauf gekommen, weil wir haben jetzt seit einer Weile Vollkornbrötchen im Sortiment, also ein stinknormales Weizenvollkornbrötchen ohne Sade, ohne irgendwas obendrauf, weil die Leute immer mal wieder danach gefragt haben, Vollkornweckle. Ich war da immer skeptisch, weil viele schreien immer nach einem Vollkornweckle und wenn du ihnen deine Vollkornweckle präsentierst, das entsprechend ja relativ klein ist, kompakt, muss man mögen. Ich bin kein riesen Fan davon, dann wollen sie es meistens doch nicht, aber also wir haben irgendwann gesagt, jetzt machen wir Vollkornbrötchen und auch da ist so, wir versuchen das natürlich auch irgendwie rationell herzustellen und hätte dann gesagt, okay, wir machen das irgendwie auch für 2 bis 3 Tage im Voraus, haben die dann über Nacht entweder einen Tag im TK und dann im Gärunterbrecher und dann wird Backer oder von einem auf den anderen Tag in der Kühlung, also da waren wir so ein bisschen offen, was das beste Ergebnis gibt und wir haben festgestellt, über Nacht funktioniert es gar nicht, also die verlieren so viel an Volumen, dass das gar niemand mehr will. Und jetzt machen wir es so, also wir haben da auch Sauerteig und so weiter drin, also wir haben da viele Vorstufen drin, aber wir machen die jetzt an dem Tag, wo wir sie auch backen. Das heißt, wir machen jeden Tag eine kleine Menge und backen die dann auch relativ gleich. Und ist mir da wieder bewusst geworden, dass das irgendwie der Abbau ist da stärker. Ich weiß nicht, Lutz Geisler könnte es wahrscheinlich technologisch erklären, mich würde es auch wahnsinnig interessieren, aber ich schaff's nicht, neben dem Bäckereialltag mich noch tiefer in dieses Thema einzuarbeiten, aber für mich immer wieder spannend. Und ich habe noch, das ist gar kein richtiges Learning, mir wurde das nur wieder neu bewusst, und aber wiederum ein ganzer Teig über Nacht in der Kühlung, das ist ganz anders. Da passiert irgendwas anderes. Ich kann es trocknet nicht so aus oder ich weiß es nicht genau. Mhm. Also da muss ich mal noch nachforschen. Also an dem Thema bleibe ich auf jeden Fall dran. Wenn aus der Community da draußen jemand schon ein bisschen was dazu weiß, würde mich das mal sehr interessieren. Und mir ist das jetzt auch wieder aufgefallen, und jetzt kommt der Schwenk zum Thema Pizza. Wir werden unseren Pizzatag überarbeiten. Das heißt, wir werden nicht mehr diese lange Pizza machen, die du ja auch kennst, wo man so Stücke verkauft, sondern richtig geile, runde Pizza. So sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Aber wir haben dann probiert, auch diesen Pizzateig quasi, dass es auch ein bisschen rationeller ist, da nicht nur für einen Tag zu machen, sondern einfach schon für 2 Pizzatage und dann die Teiglinge einzufrieren, also die Teigstücke.
Ja.
Und es funktioniert deutlich besser, wenn du diese Rundlinge quasi einfrierst und nicht die ausgezogene Pizzaböde. Ja. Das wäre natürlich perfekt, wenn du die immer verfügbar quasi im Froster hast. Und so rausnehmen kannst, wie du es brauchst. Aber das funktioniert nicht so gut wie die quasi die Rundstücke sozusagen.
Okay.
Und da wurde mir das wieder neu bewusst, dass das einfach nicht das Gleiche ist. Ich weiß auch nicht, das ist dann ganz dünn, das trocknet schneller aus oder verliert schneller an, ich weiß es nicht.
Das ist wahrscheinlich, das ist jetzt auch ganz witzig. Ich habe irgendwann mal mir gemerkt, jetzt muss ich aber nur noch überlegen, wie rum es war, dass die Pinguine am Nordpol größer sind, weil es dort kälter ist und weil die größeren Pinguine ein besseres Verhältnis zwischen Masse und Oberfläche haben. Also, und ich glaube, sowas Ähnliches ist es da auch.
Okay, Moment. Die Pinguine sind am Nordpol größer, ja, weil es da kälter ist.
Ja, so habe ich mir das mal gemerkt. Das ist schon lange her. Ich weiß noch nicht mal mehr,
ob es stimmt. Was hat es jetzt mit meiner Pizza
zu tun? Deine Pizza, wenn du die quasi platt machst, ist die Oberfläche im Verhältnis zur Masse des Pizzateiges viel größer, als wenn das Ding eine Kugel ist.
Das ist richtig. Und mehr angreifbar quasi. Aber was
keine passiert Ahnung, mehr da? Oxidation oder was auch immer, was da chemisch passiert. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich bin davon überzeugt, das hängt mit diesem Oberfläche-Masse-Verhältnis zusammen.
Vielleicht haben auch die Pizzaböden gar nichts mit dem Brötchenteigling zu tun. Vielleicht sind es auch zwei verschiedene Barstiefel. Mhm. Aber mir ist das da einfach wieder neu bewusst geworden irgendwie. Also weil, ich sage das deshalb so, betone ich das so, weil vielleicht ist es für HobbybäckerInnen gar nicht so wichtig, aber in der Bäckerei ist das quasi so das Nonplusultra. Kauf dir viel Kühlfläche, dann hast du keine Nachtarbeit mehr und es ist für den Teigling ja eh viel besser. Lange Teigführung und.
Ja, klar.
Aber keiner, und das stelle ich immer wieder fest, hinterfragt das Ganze mal. Sondern man denkt so, und ich letztendlich auch, wir haben uns ja auch vor über 10 Jahren einen großen Gärunterbrecher gekauft, wo 8 Wege reinpasset. Weil das ja auch stimmt, wenn man mit Backmittel arbeitet. Nur wenn man das halt nicht hat, dann ist das gar nicht so toll, diese aufgearbeitete Teiglinge, die ich dann morgens nur aus der Kühlung ziehe und backe. Aber das ganze Bäckerhandwerk rennt in diese Richtung quasi und gerade auch durch Filialbetriebe, dann werdet ja die Teiglinge auch in die Filiale geschickt, dort gebacken und so weiter. Die müssen ja ganze Zeit stabil bleiben, aber das funktioniert halt gar nicht ohne Hilfsmittel. Also der Abbau ist einfach irgendwie zu stark, das ist es letztendlich. Also wahrscheinlich wird halt irgendwie Klebereiweiß und Stärke wird halt abgebaut. Und warum das aber im kleinen Teigling schneller passiert wie im großen, ist mir noch nicht ganz, ganz klar. Und was mir auch wieder neu bewusst geworden ist, also meistens sind es ja keine Learnings, aber mir wird immer wieder was neu bewusst und das ist mir jetzt wieder bewusst geworden, weil ich habe mir das gleiche Buch gekauft, das du dir auch gekauft hast. Und zwar das Buch Baking Next Level Weizen von Dietmar Kappel.
Ja.
Und habe da gestern gleich mal reingenost und habe was ganz kurz nur zum Thema Autolyse gelesen und habe witzigerweise bei Lutz Geisler aber vor Monaten auch einen Artikel zum Thema Autolyse gelesen, wo Lutz Geisler auch gesagt hat, es lohnt sich das Ganze mal zu hinterfragen, lohnt sich es wirklich eine Autolyse zu machen oder nicht? Mhm. Und Dietmar Kappel aber schreibt ganz klar, eine Autolyse hat immer eine massive Qualitätsverbesserung im Ergebnis zur Folge. Und auch bei dem ganzen Pizza-Thema wieder und auch bei dem Panettone-Thema habe ich wieder gemerkt, man kann gar nicht solche Pauschalaussagen treffen, weil es hängt ganz viel davon ab, wie arbeite ich und mit welchem Mehl arbeite ich.
Ja.
Also gerade bei Pizza und Panettone, wo ja alle dieses oder viele dieses Tipo 00 Mehl verwendet, also die Mehle mit extrem starkem oder hohem Klebergehalt oder gutem Kleberwert, das ist was ganz anders, wie wenn du mit Biomehle arbeitest. Auch eine Panettone zu kneten ist was ganz anders, ob du mit ultra-starke Mehle arbeitest oder mit schwachen Mehle. Du musst ja auch, um nachher bei so starken Mehle keinen so einen gummiartigen Charakter bei der Panettone zu kriegen, ja auch ganz anders fermentieren, damit es nachher nicht so wird. Während es beim Biomehl ja wiederum ganz anders ist. Da musst du eher gucken, dass du die Krume überhaupt so hinkriegst, dass sie ein gewisses Gashaltevermögen hat. Ja. Also wahrscheinlich stimmt die Aussage von Lutz Geisler und von mir aus auch die von Dietmar Kappel mit den Mehle, mit denen der halt arbeitet. Und wenn es aber schwache Mehle sind, macht der Autolyse unter Umständen gar keinen Sinn. Und meine Erfahrung ist das tatsächlich auch, weil ich habe dann aufgrund des Artikels von Lutz Geisler gleich das weglasse beim Baguette und habe ehrlich gesagt eine Verbesserung festgestellt. Also okay. Das Volumen war zumindest besser. Und da habe ich auch wieder was festgestellt, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir beim Thema Baguette sind. Ich mache ja da immer Zylinder und forme die dann später lang.
Ja.
Und habe aber jetzt neulich aufgrund von Zeitmangel und nicht ganz perfektem Garzustand des Baguette-Teigs mich dazu entschieden, die gleich lang zu machen. Also abzuwiegen zu so viereckige Stücke und mit ein bisschen mehr Spannung die gleich lang zu machen. Mhm. Und habe am Ende festgestellt, das Volumen war schöner, wie wenn ich vorher Zylinder mache.
Okay.
Also ich stelle immer wieder fest, ich tue mich mit Pauschalaussage immer schwerer, weil es hängt so vieles, also es hängt halt alles mit allem zusammen.
Ja, klar.
Welche Temperatur hast du in deiner Backstube? Wie viel Poolish-Anteil hast du in deinem Baguette? Bei welchem Reifezustand arbeitest du auf? Du kannst nicht sagen, es ist immer besser, erst einen Zylinder machen und dann zu formen. Und du kannst nicht sagen, es ist immer besser, eine Autolyse zu machen. Also das ist zumindest meine Erfahrung und ich habe jetzt nicht ganz wenig Erfahrung. Und ich arbeite halt seit Jahren ja nur noch mit Biomehle und stelle einfach fest, das ist was komplett anderes. Mhm. Ja, genau. Also das musste jetzt einfach mal loswerden. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir sind halt viel am Abschweifen.
Macht nichts, aber das ist ja quasi alles Grundlage.
Oh, 29 Minuten.
Ja, jetzt kommen wir zum Thema.
Ich stelle halt immer wieder fest, dass ich mache ein Produkt oder einen Teig, man hat eine Idee, man hat ein Rezept vielleicht auch, wo man irgendwo gefunden oder irgendwo gesehen hat oder so und ich feile da dran so lang, bis das für uns halt passt. Und ja. Ich stelle immer wieder fest, du kannst fast nichts eins zu eins irgendwie kopieren oder nachmachen oder machen wie der Kollege oder die Kollegin, weil es ist alles komplex. Habe ich einen großen Teig, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, habe ich einen großen Teig, habe ich einen kleinen Teig? Ist die Teigtemperatur entscheidender, ist die Raumtemperatur entscheidender? Wie soll meine Zieltemperatur sein, wenn mein Backstub 28 Grad Raumtemperatur hat? Wie soll sie sein, wenn mein Backstub nur 20 Grad Raumtemperatur hat? Das ist alles so unterschiedlich. Ich habe jetzt... Muss ich nochmal was loswerden? Es ist so verrückt. Ich bin jetzt über 20 Jahre Bäcker und ich bin immer noch, dass ich überrascht werde. Ich habe Seeleteig. Seeleteig mache ich jetzt seit einer Weile in meinem Planetenrührer. Den habe ich mir extra gekauft für Panettone. Mhm. So, du weißt, was ich meine. Also der Kessel steht und der Knethauge dreht sich nur. Ja. Da kannst du die richtig schön auskneten. Ich mache ja nur Dinkelseele, das heißt, das Auskneten ist gar nicht so wichtig. Aber auf was ich hinaus will, ich habe einen großen Kessel und ich habe einen kleinen Kessel. Also da in der eine passt wahrscheinlich so 15 bis 20 Kilo Teig, in der andere wahrscheinlich eher so 25 bis 30, vielleicht auch 35. Und ich habe den Seeleteig, das sind immer so zwischen 13 und 16 Kilo am Tag, je nach Wochentag, immer in dem großen Kessel gemacht. Und neulich war der große Kessel dreckig und ich konnte den großen Kessel auf jeden Fall nicht benutzen, weil vorher ein anderer Teig drin war, habe den kleinen Kessel benutzt und habe gedacht, naja, wird schon gehen. Und habe festgestellt, viel besserer Teig, schneller ausgeknetet, stabiler und am nächsten Tag besseres Ergebnis. Okay. Also das heißt, das Verhältnis von Teiggröße zu Kessel ist ja auch nichts Neues, ist wichtig.
Ja.
Aber wie wichtig ist mir wieder neu bewusst worden? Es war wirklich, es ist kein Spaß, es war ein komplett anderer Teig. Ein Mitarbeiter von mir hat am nächsten Tag die Seele aufgeschafft und der wusste das ja nicht. Ja. Und sagt zu mir, irgendwie ist der Teig halt anders oder besser wie sonst. Denke mir, ja, das tatsächlich, das habe ich auch festgestellt. Ich konnte auch einen Tick mehr Wasser schütten, der war insgesamt stabiler. Bei dem großen Kessel hat es viel länger gedauert, bis das ein Teig war. Und irgendwie war dann halt dieses lange Kneten hat irgendwie halt den Teig schon geschwächt. Ja. Und da konnte ich kürzer kneten, der Teig war stabiler. Also du merkst, ich bin sprachlos und ich bin schon wieder, ich komme von einem zum nächsten Thema. Aber ich bin jedes Mal wieder neu fasziniert. Und da denke ich, das ist so krass, weil das ist ja was, da brauchst du Jahre manchmal dafür, bis du solche Erkenntnisse hast und wieder ja auch im Prinzip durch einen Fehler oder durch einen Umstand, ja, den ich, normal hätte ich das ja nicht gemacht, wieder festgestellt, ach, das ist besser und jetzt meinst du natürlich immer im kleinen Kessel, ist ja logisch und dann denke ich mir, wenn du das irgendwie, was weiß ich, als Schalter auch mal machst oder so, dann hast du diese Erkenntnisse ja gar nicht oder wenn du immer den gleichen Kessel hast oder wie auch immer. Also ich bin, und das liebe ich an diesem Beruf. Wahrscheinlich ist das in vielen Berufen so, aber dass ich da immer noch was lerne, das finde ich so spannend.
Ja, klar.
So, jetzt, sorry, bin ich ein bisschen ausgeartet hier.
Alles gut, das tolle Feedback können wir einfach auf nächstes Mal ausschieben.
Das tolle Feedback, ach, das geht schnell, oder? Sollen wir das noch schnell loswerden? Oder wir machen erst Thema und dann Feedback. Komm, wir machen erst Thema, dann Feedback. Also, Thema. Ganz laut sagen, damit Spotify erkennt, dass es jetzt ums Thema geht. Genau, Pizza. Ja. Wir haben bei der Pizza einiges verändert und ich stelle das Rezept in die Shownotes und ich habe auch da wieder festgestellt, es braucht gar nicht viel, es braucht echt nur ganz, ganz wenig, gerade bei Pizza, glaube ich, oder? Stimmst du mir zu?
Absolut.
Also du lässt eigentlich alles weg, was man nicht braucht und das wird dann am Ende die geilste Pizza. Und auch beim Rezept, muss ich jetzt gestehen, das Rezept habe ich von einer Backkursteilnehmerin von mir von vor 3-4 Jahren. Da haben wir mal so einen Wochenend-Backkurs gemacht und die liebe, fällt mir der Name gerade nicht ein, aber der kommt mir noch im Laufe der Folge, Julia. Die Julia hat uns dann, da gab es eine WhatsApp-Gruppe dann nach diesem Backhaus von ganz vielen Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen und da hat die das dann in die Gruppe gestellt, weil wir es auch über das Thema Pizza hattet. Und es ist ein sehr einfaches Rezept, aber ich finde es mega, mega gut. Und zwar macht man Biga, Ich habe echt auch viel probiert und das ist wirklich das Rezept, das für mich am besten funktioniert. Ich betone für mich, es muss nicht für alle so sein. Ich mache Biga aus einem
Biga ist.
Ein Biga ist ein ganz fester Weizenvorteig, der eigentlich so streuselförmig ist. Also das ist gar kein richtig zusammenhängender Teig am Anfang noch. Und genau, und der hat ein spezielles Aroma und ich glaube auch, dass durch diese feste Teigführung das nicht so arg abbaut. Also ich kriege einen deutlich stabileren Teig, wie wenn ich jetzt einen weichen Vorteig mache.
Ja.
Weil diese Kleberstränge nicht so erweicht werden. Und ich habe da nehme ich jetzt tatsächlich das kleberstarke Mehl von der Obeck. Dann werden sich alle konventionelle Bäcker darüber lustig machen, weil das ist natürlich, das heißt zwar extra starkes Weizenmehl, aber das ist halt viel, viel schwächer als jetzt so ein typisches Pizzamehl. Also wahrscheinlich wie ein normales, konventionelles Weizenmehl. Mit TA 140 mache ich das tatsächlich nur, muss aber dazu sagen, dass das Mehl nicht so viel Wasser aufnimmt. Ich weiß, dass die richtige Pizzamehle deutlich mehr Wasser aufnehmen. Das Originalrezept ist mit TA 150, ich mache es mit TA 140, weil ich dort einfach das bessere Ergebnis irgendwann festgestellt habe, dass ich da erziele mit 3 Gramm Hefe. Und ganz wichtig, weil es so ein fester Teig ist, die Hefe im Wasser aufschlemmen, wirklich mit dem Schneebesen aufschlemmen. Ja. Vor allem, wenn es Bio-Hefe ist, die ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, pastös stimmt nicht, aber
schmierig.
Die ist weicher, schmieriger, genau. Ja. Und wenn du das nicht machst, die verteilt sich nicht richtig. Mhm. Also die Hefe im Wasser auflöse. Dann das Mehl und einfach nur 2-3 Minuten verknete, in Anführungszeichen, mit der Knetmaschine am besten. Und das gibt wirklich so streuselartig.
Ja.
So, und jetzt ganz wichtig, diesen Teig gut in Folie einschlagen oder in eine Dose, die man wirklich luftdicht verschließen kann. Weil wenn das eine Haut kriegt, dann sind das nachher Teig oder so Klumpen, die kriegst du dann nicht mehr raus aus dem Teig. Mhm. Genau, und dann kannst du diesen Teig, lässt kurz anspringen, eine Stunde im Raum oder so, und dann kommt er in den Kühlschrank. Und ich habe seither immer gemacht, dass ich den einen Tag im Kühlschrank hatte. Ich habe jetzt bei Dietmar Kappel in dem neuen Buch gelesen, umso länger, umso besser, beziehungsweise er hat, glaube ich, gesagt, bis zu 2 Tage. Ja. Weil das bei mir in der Ablauf besser reinpasst, habe ich jetzt diese Woche zum ersten Mal getestet, 2 Tage. Also ich mache morgen erst einen Pizzateig, ich kann noch nicht sagen, wie es ist, aber ich weiß von der Julia, das hat Dieter mal schon gesagt, man kann diesen Biga wirklich auch mal 1, 2, 3 Tage im Kühlschrank stehen, also passiert gar nichts. Und dann, wenn ich Pizza machen will, mache ich einen Tag vorher dann den Teig. Also ich nehme diesen Biga, schütte dazu noch 200 Gramm kaltes Wasser und das zwar schluckweise. Also das ist ja wirklich so streuselartig, das ist am Anfang sehr, sehr fest und am Anfang kann ich wirklich nur so schluckweise das Wasser dazugeben und irgendwann wird es dann mal ein Teig. Das dauert ziemlich lange, deswegen ist wichtig, der Biga muss aus dem Kühlschrank kommen und das Wasser muss auch kalt sein.
Aber läuft der Teig bei dir nicht in der Maschine dann im Kreis rum, wenn du da Wasser dazu schaust?
Doch, am Anfang schon.
Dazu, dass irgendwie noch die Reibung irgendwann mal Schmiere macht und dann der Teig das Wasser aufnimmt, weil das ist, also ich habe das Problem ganz oft, die Maschine dreht dann halt irgendwie gefühlt 10 Minuten Kreise und der Teig flitzt mit, aber passieren tut nichts.
Ich muss dazu sagen, dass es in einer Knetmaschine bei uns wahrscheinlich besser funktioniert als in so einer Haushaltsküchenmaschine. Ich kenne das Problem, dass dann irgendwie der Teig schwimmt in so Fetzen rum und das Wasser, der nimmt das Wasser nicht auf. Also ich mache so, dass ich tatsächlich erstmal 2 Minuten schnell ohne Wasser knete, weil aus diesem streuselartigen Teig wurde über die, im Prinzip wie bei der Autolyse ja auch, hat sich das schon zum Teig verbunden.
Ja.
Und dann knete ich das erstmal so ein bisschen, dann ist das ein wahnsinnig fester Teig und dann wirklich schluckweise, also wirklich am Anfang, du wirst verrückt, also als Bäcker bist du es nicht gewohnt, dass du neben der Knetmaschine stehst, da muss ich mich selber immer disziplinieren, aber das lohnt sich, weil wenn du das nicht machst, nicht dieses schluckweise machst, das ist auch ein Learning übrigens von mir, das habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Bei einigen Teigen ist es so, wenn du eine Bassinage machst am Schluss, also am Schluss nochmal Wasser zugibst, lohnt sich das wirklich schluckweise unterzukneten. Du hast einen ganz anderen Stand, wie wenn du einfach das Wasser komplett reinkippst und das eben genau passiert, dass der Teig so in Stücke sich teilt und dann das Wasser zwar schon wieder aufnimmt. Beim genetzten Brot machen wir das zum Beispiel, da tut man einen Teil vom Wasser zurückpalten, weil sonst wäre das einfach zu weich und dann würde das ewig dauern, bis es einen Teig gibt.
Genau.
Und da geht man das zweite Wasser später dazu und da geht man es auch komplett dazu. Der nimmt es dann schon auf, weil der Teig an sich schon relativ weich ist, aber gerade bei dem Weizen-Sesam zum Beispiel, wir kneten das erstmal ohne Wasser, also ein Teil Wasser palten wir zurück. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, wenn ich das schluckweise dazugebe, habe ich einen viel schöneren Stand und gerade beim Pizzateig ist das ja enorm wichtig. Also das heißt wirklich am Anfang ganz, ganz vorsichtig schluckweise. Das dauert mitunter bis zu einer halben Stunde, bis der Teig fertig ist.
Okay.
Und dann irgendwann wird es ja immer einfacher. Umso weicher der Teig, umso einfacher nimmt er das Wasser danach auf. Und ich lasse das Salz tatsächlich auch weg bis ganz zum Schluss, weil der Kleber sich ja immer schöner ausbildet ohne Salz. Und gerade weil es so schwierig ist, dass das richtig das Wasser aufnimmt, habe ich den Eindruck, ohne Salz funktioniert das besser. Genau, und zum Schluss eben noch 30 Gramm Salz dazu, also relativ viel Salz, 3% aufs Mehl gerechnet und auch ein super Teig, wo man so Sauerteigreste verarbeiten kann. Ich hau da auf 10 Kilo Biga ungefähr 500 Gramm Roggenanstellgut mit rein. Also da Kammer oder Kammer, okay. Muss man nicht, aber schadet ja auf jeden Fall nicht. Genau. Dann lasse ich den 4 Stunden liegen. Also der sollte wirklich dann auch eine kühle Temperatur haben, dass man dann wirklich super schön ausknete kann, also im Optimalfall so 22 Grad. Und dann durch den zweimal dehne und falte, während der 4 Stunden ruht, wiege den ab, mache den rund und lasse den nochmal bis zum nächsten Tag im Kühlhaus. Ich glaube, dass man den auch am gleichen Tag verarbeiten kann, aber wir machen das aus Praktikabilitätsgründen. Also wir machen halt Donnerstagmorgens Pizza und dann sollte der Teig halt fertig sein und wir sparen uns die Arbeit nachts und packen den dann in so Teigwanne, weißt du, von den Kochertaler, von dem Baguette, in so einem Stapel ins Kühlhaus. Am nächsten Tag 50 Stunden vorher raus, akklimatisieren lassen, ausziehen bzw. die Böden halt vorbereiten, indem man die Luft quasi so ein bisschen von innen in den Rand reindrückt, dass ich da einen schönen fluffigen Rand hinkriege. Tomatensauce, auch da gilt für mich inzwischen, umso weniger, umso besser, also gar nicht groß mit Kräuter oder irgendwas. Bisschen Salz und gut, genau. Leckere Tomate irgendwie. San Marzano wird ja überall gehypt. Da will ich jetzt mich nicht auf ein Ding versteifen, da muss man einfach gucken, was einem schmeckt. Genau, dann eine feste Mozzarella oder was auch immer für die Latte oder eben, also es gibt ja auch so ein bisschen schnittfestere Mozzarella. So, und dann ist ja nochmal ein großes Thema, wie kriege ich diesen Pizzateig, der recht weich ist, also TA 170 hat er jetzt bei uns, ist jetzt nicht ultra weich, aber schon weich. Wie kriege ich das hin, dass ich den vom Schieber nachher auf den Stein im Pizzaofen kriege? Ja. Und auch da muss ich dazulernen, weil wenn man dann mal anfängt und das macht und dann hat man so einen Schieber, der vielleicht keine Rille hat, sondern einfach nur eine Fläche und man nimmt keinen Grieß, dann bebt da alles überall. Ja. Und da gibt es ein paar Tipps, die man beachten muss. Das erste ist, man braucht einen Schieber, der so Löcher hat.
Ja.
Also man drückt den Pizzateig im Grieß aus. Man kann da auch relativ viel Grieß nehmen, aber wenn man den dann, also dann belegt man die Pizza und wenn man den dann auf den Schieber zieht, muss man diesen Grieß nochmal so ein bisschen abschütteln, dass der durch diese Rille einfach wieder auf die Arbeitsfläche fällt.
Ja.
Und dann geht es einfacher, weil wenn ich zu wenig Grieß habe, klebt es mal am Schieber. Wenn ich so viel Grieß nehme und habe nicht diesen Schieber mit den Löchern, dann verbrennt mir der Grieß nachher im Pizzaofen sofort.
Und schmeckt.
Genau.
Ja.
Und schmeckt nicht gut, genau. Und dann wichtig auch nicht zu viel, also auch nicht zu viel Belag, also auch da gilt, weniger ist mehr. Ist furchtbar, wenn man mit Kinderpizza backt, die dann irgendwie viel zu viel Tomatensauce drauf machen, dann irgendwie viel zu viel Käse und dann noch irgendwie Schinkenpilze und dann ein bisschen noch Tomatenscheibe oder sowas. Also das funktioniert einfach nicht wirklich. Genau, und dann natürlich ein richtiger Pizzaofen. Also im Optimalfall irgendwie in 1,5-2 Minuten die Pizza backen oder noch schneller sogar. Und dann gibt es eine richtig geile Pizza. Also es ist eigentlich gar keine Rakete, wie es schafft. Es ist was total Einfaches, aber das habe ich ja schon öfters gesagt, die einfachen Dinge sind ja viel, viel schwerer, weil du musst ja alles weglassen, was irgendwie, wo du sagst, also die Kunst ist ja eigentlich, gibt es auch so einen Spruch, die Kunst ist doch eigentlich, oder die Perfektion ist doch, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Also noch weniger kannst du nicht machen. Du hast einen ganz einfachen Teig, du hast eine einfache Tomatensauce, einen geilen Käse, irgendwie vielleicht noch eine Bio-Salami oder was weiß ich, und das war's. Und wenn das dann aber gut gemacht ist, in einem geilen Ofen, was willst du mehr? Nach dem Backen noch ein bisschen frischer Basilikum drauf.
In einem mega. Punkt muss ich dir jetzt widersprechen.
Ja, hab schon gemerkt,
ein Gesichtsausdruck.
Weniger ist mehr. Vielleicht müssen wir es rausschneiden.
Nein, prinzipiell alles gut. Aber wir haben aus irgendeinem unserer diversen Kochbackbücher, die wir so haben, eine Sternenpizza. Und die ist für alle das eigentliche Highlight. Du machst die Pizza genauso, wie du es beschrieben hast, im Prinzip rund. Und belegst die aber nicht so, dass man jetzt die Tomatensauce überall hin verteilt, sondern machst die nur in der Mitte und den äußeren Rand lässt du leer. Und dann schneidest du da ein. Und dann klappst du die Einschnitte sozusagen zusammen, dass die Pizza nachher aussieht wie ein Stern. Also letztendlich hast du lauter Mini-Calzone-Ecken und in der Mitte die Tomatensauce. Und in diese Tasche machst du den Büffelmozzarella und einen guten Schinken rein und dann vorne dran die Tomatensauce. Das ist, ich habe mir das nicht vorstellen können, aber es ist beim Essen einfach von der Abfolge her, wahrscheinlich auch an welcher Stelle du auf der Zunge was schmeckst, was komplett anderes. Beste Pizza überhaupt. Es gibt nichts Besseres. Und wenn dann noch dieses Büffelmozzarella-Wasser so ein bisschen nach vorne läuft in die Tomatensauce, ist mega gut.
Schick mir mal ein Bild.
Mache ich, keine Angst.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, also kann ich mir total gut vorstellen, ist ja aber schon wieder, eigentlich fast schon wieder ein anderes Produkt eigentlich.
Natürlich, oder? Es ist keine Pizza Napoletana oder sowas oder Margherita. Ja, da sind wir weit weg davon, das ist eine andere Art, aber das ist was, da bin ich jetzt bei dem Punkt, da darf schon auch mehr dann sein, weil es aber tatsächlich was anderes. Das ist
ja,
die klassische spannend. Italienische Pizza, Rot-Weiß-Grün, geht natürlich immer. Und es lohnt sich auch jederzeit, nur dafür schon allein irgendwie so ein Pizza-Schamottstein für den Backofen zu investieren. Kostet die Welt, aber das Ergebnis sind Universen anders.
Ja. Und ich würde sogar sagen, wenn man Bock hat auf das Thema und richtig geile Pizza machen will, lohnt es sich auch, sich mal so einen Pizzaofen herzutun, der dann irgendwie 400 Grad, 430 Grad kann.
Genau, weil da ist Temperaturtrumpf.
Ich muss noch mal sagen, auch das finde ich so spannend, weil du hast jetzt gerade beschrieben, also so wie ich es verstanden habe, ist es ja eine klassische Pizza, die aber dann eingeklappt wird und quasi durch dieses Eingeklappte ist es ja nochmal ganz anders irgendwie in der Konsistenz
und im
Essen. Das ist auch was wir in der Backstube neulich erst wieder diskutiert haben. Manchmal sind, also man kann das sich gar nicht richtig erklären, aber zum Beispiel, wenn wir Focaccia backen, wir backen jetzt ja wieder Focaccia, und manchmal, wir backen die relativ eng aneinander und manchmal, wenn wir die dann einschießen, dann bleibt man irgendwie hänger oder hinter im Ofen schiebt sich irgendwie zwei so aufeinander, weil man die auch direkt auf dem Stein backt.
Ja.
Und diese aufeinandergeschobene Focaccia, die sind die geilste.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Dann schiebt sich der Teig so ein bisschen zusammen, dann ist es ein bisschen dicker und dann ist das so aneinanderbacken. Und das witzigerweise backen wir die deshalb, wir backen immer schon 8 auf dem Blech, das ist schon relativ nah beieinander, weil das uns schon mal passiert ist. Vor Jahren ist uns das mal passiert, dass beim Eischießer jemand von unseren Mitarbeiterinnen total hängen blieb ist und alle hat es aufeinander geschoben. Das war so geil, das war innen so total fluffig.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das war dann innen nicht so ganz richtig backen. Ja, und dann haben wir gesagt, hey Leute, wir packen einfach 8 Stück aufs Blech, dann haben wir das immer so. Hammer aber nicht. Das ist nicht das Gleiche. Oder neulich ist uns das passiert, dass zwei Brezelbleche sich so ein bisschen aufeinander geschoben haben, halt in der Hektik.
Ja.
Und jetzt musst du dir vorstellen, an der Seite von der Brezel sind die dann so aneinanderbacken quer und die haben sich so ein bisschen hochgestellt.
Cool.
Das war so geil. Ich kann dir nicht sagen, warum. Oder ähnliches hast du bei der Brezel manchmal, wenn du das Knöpfle, also vom Ärmel quasi, da wo es angedrückt ist, wenn das die perfekte Gare hat, dass der nicht so reif ist und nicht so jung, dann springt es ja so ein bisschen auf.
Ja.
Und diese Stelle, das ist doch die allerbeste an der Brezel. Warum ist das so?
Das ist wie wenn die Brote aneinander backen sind und du machst sie auseinander. Die Stelle ist.
Das ist einfach mega geil. Ja. Aber also witzigerweise, wenn du das bewusst machen willst, klappt das nie so, wie wenn du mal so wirklich mal so zusammengeschobene Brezel hast. Die sind so lecker.
Also ich backe tatsächlich im langen Gärkörble zwei Laib aneinander gesetzt, genau wegen dieser Stelle.
Wir machen das beim genetzten Brot ja auch.
Ja. Es ist mega.
Ja, es ist komisch, aber warum ist das so? Das schmeckt doch anders.
Keine Ahnung.
Das ist, also ich finde es, du merkst, ich bin halt irgendwie fasziniert. So, jetzt wollte ich, jetzt kommt noch meine Ankündigung.
Ja.
Mein Ausblick so ein bisschen, genau, weil wir gerade uns auch mit dem Thema Pizza ein bisschen mehr beschäftigt haben. Also, ich kann nur noch mal abschließend vielleicht dazu sagen, das sind wirklich die Kleinigkeiten, auf die es beim Pizzabagger ankommt. Das sind ganz, ganz kleine Details vom Handling her. Wie drücke ich den Pizzateig aus? Wie bringe ich den auf den Stein? Wie ist mein Teig? Darauf kommt es an. Und das ist wie bei vielem. Bei Croissant, ich habe das ja vor Jahren auch schon mal gemerkt, wo wir uns in das Croissant-Thema eingearbeitet haben, da gibt es ja auch zwei Folgen dazu, wo ich gemerkt habe, das sind keine große Sachen, das sind die kleinen Kleinigkeiten, die aber am Ende so viel ausmachen. Und bei der Pizza ist es auch so. Und ich wollte schon lange unseren Pizzatag ein bisschen modifizieren, weil ich dachte, irgendwie geile Pizza wäre irgendwie auch cool, als anstatt von diese Pizzaschnitte, die wir ja so ein bisschen machen. Und unser Bäckerofen gibt einfach auch nicht mehr Temperatur her. Das ist eigentlich keine klassische Pizza. Und jetzt haben wir... witzigerweise habe ich einen Bekannten, der ist eigentlich im Nebenberuf nur Koch gewesen und hat aber die Stelle, wo er kocht hat, das hat sich erledigt, das Restaurant hat geschlossen. Da habe ich ihm so geschrieben, hey, wie sieht's aus, was machst du denn gerade? Und dann hat er geschrieben, ja, er schafft jetzt gerade wieder Vollzeit in seinem Hauptberuf, das ist eigentlich Rettungssanitäter.
Cool.
Witzigerweise haben wir uns kennengelernt bei der Corona-Impfung, weil der hat, damals hat man ja irgendwo einen Termin halt sich gebucht, wenn man einen gekriegt hat. Und der hat mich Corona geimpft und sagt, hey, bist du der Bäckerkrimmer? Und dann haben wir auf der Liege beim Corona-Impfen über Essen und Brot und Bagger philosophiert. Auf jeden Fall kennen wir uns seither. Und dann hat er gesagt, ja, also er schafft jetzt wieder hauptberuflich in seinem Job und hat sich ins Thema Pizzabagger reingefuchst. Und er sagt, ja, das trifft sich aber gut. Hast du nicht Bock, irgendwie einmal in der Woche bei uns Pizza zu backen und deine Skills beim Pizzabagger ein bisschen zu verbessern? Und gleichzeitig haben wir was davon, weil wir irgendwie geile Pizza anbieten können. Dann schreibt er noch zurück, hätte ich total Bock, ich komme vorbei. Cool. Und jetzt haben wir echt so eine kleine Cooperation, dass der Konstantin heißt er, hat ein bisschen sein Know-how mit uns geteilt und wir haben ja auch viel Know-how und wir machen, also ich mache nach wie vor den Teig und er kommt jetzt donnerstags quasi und weil ich gesagt habe, ich wollte schon lange machen, dass wir unseren Pizzateig verändern, dass wir quasi runde Pizza backen, richtig geile Pizza und habe dann aber gewusst, wenn das gut wird, dann stehe ich da der ganze Donnerstag und backe Pizza.
Ja.
Und habe da so ein bisschen Angst davor gehabt, weil ich gedacht habe, naja, die Geister, die ich rief, die werde ich dann irgendwann nicht mehr los. Und ich habe keine Zeit, um einen halben Tag Pizza zu backen. Wir haben auch nicht die irgendwie jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die wir dafür abstellen könnten. Aber wenn das jemand von extern quasi macht, der bei uns dann angestellt ist, aber halt irgendwie einmal in der Woche nur kommt zum Pizzabacker, dann wäre das ziemlich geil. Und das ist durch Zufall hat sich das jetzt ergeben. Und jetzt wollen wir im Juni, in der Zeit, wo dann die Baustelle ist, da mal so ein bisschen neustarten in das Thema, ohne groß das anzukündigen, außer hier beim Podcast, aber das sind ja bestimmt nur Hörerinnen und Hörer, die weiter weg wohnen. Also crasht uns nicht gleich am ersten Tag. Auf jeden Fall, wir haben es, und dann haben wir uns auch nochmal so ein, noch nicht nochmal, sondern ich habe privat einen, aber wir haben uns jetzt im Geschäft auch nochmal so ein Pizza-Overkauf, wirklich, wo nur eine Pizza reingeht.
Ja.
Und da gibt es halt donnerstags von 10 bis 14 Uhr gibt es Pizza, aber richtig geile Pizza und dann wirklich just in time, wenn der Kunde vorne bestellt, gibt es dann runde Pizza in 3 oder 4 Sorten mit Bio-Wurst vom Grieshaber, irgendwie vielleicht Schinken cool. Und Salami und gar nicht viele Sorten, sondern 3, 4 Sorten. Bio-Pizza, das ist mir wichtig, dass es weiterhin, natürlich weiterhin alles Bio-Qualität ist, das haben wir ja auch, die Tomatensauce ist sowieso Bio, Mozzarella auch, die Schinken und Salami von Grieshaber.
Ja.
Und mehr braucht es ja nicht. Und genau, das heißt, ab Juni gibt es dann richtig geile Pizza beim Grimmer, immer donnerstags, anstatt den Pizzen, die wir seither machen. Da freue ich mich richtig drauf und deswegen passt es jetzt gerade ganz gut, das Thema Pizza heute.
Hi.
Und genau, hast du noch?
Ich habe noch eine Frage, ja. Kennst du die Pizza Biancaneve?
Bianca ist normalerweise eine weiße Pizza, oder? Mit
Schneewittchenpizza.
Mit Creme Fraiche, oder?
Jetzt ohne Tomatensauce. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sowas Pizza überhaupt gibt oder schmeckt.
Geil ist das. Geil. Ich kenne das,
ja. Das ist richtig abgefahren.
Was hast du gesagt? Biancaneve?
Biancaneve, ja.
Heißt Schneewittchen. Aber was ist da noch mit drauf?
Ach so. Keine Tomatensauce, nur weiß. Also irgendwie.
Aber was da noch?
Im Prinzip sind Mozzarella drauf. Also Käse und manchmal noch Zwiebel.
Das ist mega. Und zwar erinnere ich mich, dass wir früher, lang ist es her, in meiner Jugendzeit, haben wir öfters Pizza bestellt bei einem, war echt ein richtig guter Pizzaservice in Galdorf damals noch. Pizzaservice Macaroni. Grüße gehen raus, falls ihr noch jemand kennt. Und der hatte 3 Sorte Bianca.
Cool.
Und die Bianca 2, also Bianca 1, 2 und 3. Und die Bianca 2 war echt richtig geil. Und zwar war das auch Creme Fraiche und dann Spinat und Pilze.
Oder so, genau.
Das war so geil.
Mit Pilze kenne ich
es. Wir haben dann meistens irgendwie halbe gemacht, weil eine ganze ist dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel, aber und das in Kombination dann irgendwie noch, also
ja.
Mega. Doch, ja, mag ich auch sehr. Gut, ich habe noch 2 Feedbacks dabei.
Ja.
Die ich ja noch raushaue. Wir haben noch Zeit?
Wie viel ja.
Locker.
Ja.
Genau, und zwar einmal vom Hilko. Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, es gibt tatsächlich noch Leute, die entdecken jetzt ja schon unseren Podcast. Also ihr müsst einfach mehr Werbung machen da draußen für unseren Podcast. Der Hilko schreibt, er ist erst vor kurzem auf unseren Podcast gestoßen. Er findet den Podcast wahnsinnig unterhaltsam. Das liegt bestimmt an unserem guten Dialekt.
Ja.
Und freut sich auf jede neue Folge. Er findet es super interessant, aus dem Bäckeralltag zu hören. Vor allem, wenn ihr erzählt, was bei einem Gebäck in unterschiedlichen Durchlaufen geändert wurde, bis man zum finalen Produkt gelangt ist. Ein super Podcast zum Lernen und Schmunzeln. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, lieber Hilko. Ja, wir haben schon vor, noch eine Weile weiterzumachen. Aber ich habe jetzt heute auch wieder festgestellt, es wird schon, jetzt machen wir, glaube ich, schon wieder über ein Jahr Podcast.
Ja.
Mir zwei.
Ja.
Ich habe jetzt heute gedacht, erstens terminlich, es ist immer ein Kampf irgendwie, gell? Heute auch wieder. Ich hatte heute echt auch Stress in Anführungszeichen und es macht mega viel Spaß, aber man muss sich die Zeit halt immer irgendwie aus die Rippe schneiden und auch themenmäßig wird es nicht gerade einfacher. Wir haben jetzt, glaube ich, Folge 126 heute.
Ja.
Bin wahnsinnig stolz auf uns, wie viel wir schon gemacht haben, muss ich wirklich an der Stelle mal sagen. Und ich habe mir heute auch überlegt, wie habe ich das früher gemacht, jede Woche einen Podcast aufzunehmen. Ich bin ja danach immer zum David hingefahren. Jeden Donnerstagnachmittag war Podcast-Tag.
Ja.
Würde ich heute nicht mehr schaffen, glaube ich. Oder wäre es mir ehrlich gesagt auch nicht mehr wert, weil ja auch die Kinder sind größer und freuen sich, wenn ich nachmittags Zeit habe.
Ja, klar.
Aber es macht nach wie vor Spaß. Aber schickt uns gerne auch Themenvorschläge, weil es ist tatsächlich nicht so einfach, nach 126 Folgen sich immer wieder neue Dinge zu überlegen. Und nur abzuschweifen macht ja irgendwie auch nicht so viel Sinn, obwohl ich es echt spannend finde. Weil für mich ist es auch wie so ein Reflexionsgespräch. Gell? Ja, ich weiß selber, was war eigentlich gerade. Also eigentlich ist bezahlt ist es ja nicht, aber eigentlich ist es Therapie. Okay, dann haben wir noch ein Feedback vom Frank. Der Frank schreibt, liebe Nachtschichtler, diese Mail erreicht euch aus Hannover. Ja, genau. Da, wo das angeblich reinste Hochdeutsch gesprochen wird.
Also versteht ihr uns überhaupt?
So etwa das genaue Gegenteil von Unterminkheim. Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich habe wie viele andere während Corona mit dem Brotbacken angefangen. Eigentlich bin ich Ingenieur. Eine sehr geschätzte Mitarbeiterin hatte mich darauf gebracht. Und etwa seit dieser Zeit höre ich euren tollen Podcast. Schön, dass es ihn wieder gibt. Ihn wieder gibt seit über einem Jahr, lieber Frank. Ich habe jetzt heute schon wieder gedacht, wenn uns keine Themen einfallen, dann müssen wir irgendwann wieder aufhören. Jetzt entdeckt erst manche, dass es den wieder gibt.
Er muss seine Mitarbeiter des Monats draus machen für so einen Typ.
Genau. Auch eine Lohnerhöhung hier. Inzwischen habe ich einerseits das Arbeiten aufgeben dürfen. Ah, sorry, hätte man erst mal vorher weiterlesen sollen. Habe ich vorher schon gelesen, aber schon wieder vergessen. Andererseits konnte ich meine Fertigkeiten in Bezug auf das Backen weiter verbessern. In Klammer Panettone, Ausrufezeichen. Das freut mich, weil mir geht es wirklich auch darum, dass Leute was haben von dem Podcast. Es bringt ja nichts, wenn wir hier irgendwie unsere Philosophie teilen und feststellen, wie faszinierend das Backen ist. Aber wenn Leute wirklich einen Mehrwert rausziehen, freut mich das extrem. Mhm. Auf der Suche nach meinem zukünftigen Backrezept habe ich nur das Rezept aus Folge 23 probiert. Die Brote sind mir zwar optisch noch nicht ganz perfekt, geschmacklich allerdings ausgezeichnet gelungen. Vielen Dank, macht weiter so, soll ich irgendwann in eurer Gegend sein, komme ich vorbei. Gescheite Brezeln gibt es hier nämlich nicht. Brezeln mit B-R-E-Z-Z-E-L-N.
So kann man es auch schreiben.
Voll gut. So kann man es schreiben, wenn man nicht weiß, wie man es richtig ausspricht, wenn man es Brezeln schreibt. Aber ja, freut mich, lieber Frank, vielen Dank für das Feedback. Bilder von den Baguettes sind auch dabei, habe ich dir weitergeleitet, hast du gesehen, oder?
Ja, voll geil.
Ja, da ist noch Luft nach oben, was die Optik angeht, wobei die Krume gefällt mir schon ganz gut.
Die sieht gut
aus. Und man muss wirklich sagen, Baguette ist meiner Meinung nach eins der anspruchsvollsten Brote, zumindest was die Aufarbeitung angeht, weil wenn du das nicht drauf hast, dann kannst du Teig machen, wie du willst.
Ja, ohne Spannung geht nichts. Das ist ganz
wichtig, dass das passt. Gut, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, schon wieder durch. Was backst du als nächstes, lieber Tobi?
Ich habe es gerade überlegt, einen Rhabarberkuchen, weil es ist gerade Rhabarberzeit und ich liebe Rhabarberkuchen.
Wie machst du denn?
Mit einem also einen Boden, den habe ich aus dem Käsekuchen eigentlich entliehen. Also 250 Gramm Mehl, 125 Margarine, 60 Zucker, ein Ei und ein bisschen Backpulver. Und dann Füllung mit, je fetter der Quark, desto besser der Geschmack. Also mit richtig gutem Quark und dann noch Butter rein und ein Kilo geschnitten und mit ein bisschen Zucker eine Stunde stehen lassen, damit das Saft unten rausgeht. Mhm. Und dann in den Ofen. Also es gibt nichts Besseres als sowas.
Du lässt den Saft aber weg oder nimmst du den?
Nee, also ich trinke den tatsächlich mit Sprudel total gern. Und das Wichtigste habe ich vergessen, auch Learning von meiner Oma. Auf den Boden muss drauf Haselnuss gemahlen, dann Grieß und Zimt.
Mhm, hört sich sehr gut
an. Und das fetzt so, wenn dann unten diese Grießschicht mit dem Rhabarberwasser dann zu wie Grießbrei wird, aber er schmeckt ja dann anders. Mhm. Und der Zimt dazu ist perfekt. Es gibt nichts Besseres.
Sehr gut, hört sich sehr gut an. Übrigens zum Thema Quark noch ein Learning, zum Quark noch ein Learning. Heute gibt es eigentlich müssen wir für die Folge heute Geld verlangen. Also das ist mir halt ein Learningshaus nowadays. Und das habe ich mir alles über Jahre hart erkämpft. Beim Quark haben wir irgendwann festgestellt, dass ein Käsekuchen leckerer schmeckt mit Magerquark. Frag mich nicht, warum.
Das ist auch, ich sage das ehrlich, Kindheitsthema. Ich brauche den Quark 40%. Der Käsekuchen, der muss schmierig innen drin sein. Ich mag ihn nicht, wenn er so bröselig ist.
Nee, ist er auch nicht.
Nicht?
Wobei man dazu sagen muss, ich mache meinen Käsekuchen ja mit Sahne statt Eischnee. Ja,
okay.
Das liegt vielleicht auch dort dran, aber wir haben früher den Mittelstufe-Quark genommen, 20%, weil mit dem 40%igen hat es nicht funktioniert. Das liegt aber tatsächlich vielleicht auch an der Sahne.
Ja.
Aber mit dem Magerquark, es schmeckt viel quarkiger, aber er ist nicht trocker oder so, gar nicht. Eigentlich schon fast cremiger. Es macht keinen Sinn, weil mehr Fett macht eigentlich mehr Cremigkeit, aber es ist so. Keine Ahnung. Also probiert es aus. Ich habe bestimmt mal eine Folge, haben wir schon eine Folge über Käsekuchen gemacht?
Ich wüsste jetzt nicht, das wäre aber auch noch was.
Also die nächste Folge Käsekuchen, weil das Rezept ist gar nicht von mir, das habe ich von der Meisterschule, ist eigentlich ein Witz, gell?
Egal.
Das ist so geil.
Rezept gilt.
Wir machen das. Ich habe neulich gerechnet, weil das ist wirklich ein Kuchen, den wir seit dem ersten Tag anmachen. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich den allerersten Käsekuchen in meiner Bäckerei gemacht habe, am ersten Tag. Und wir machen dieses Rezept. Ich habe das in der Meisterschule gemacht und ich war sofort überzeugt von diesem Rezept.
Okay.
Eines der ersten Feedbacks, ganz am Anfang von der Bäckerei, wo man auch noch so angewiesen war auf Feedbacks von den Kunden, weil man nicht wusste, wie kommt alles an, war, dass der Kunde gesagt hat, der Käsekuchen ist wieder Himmel in meinem Mund.
Das ist
so. Aber ich liebe den. Ich habe jetzt manchmal ausgerechnet, wir haben jetzt in den 12 Jahren ungefähr zwischen 12.000 und 14.000 Käsekuchen backen. Logischerweise, weil das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wir backen halt schon seit 12 Jahren. Ja, und das ist wirklich ein Kuchen, der noch nie, es gibt glaube wenig Produkte bei uns, die von Anfang an im Sortiment sind, eigentlich im Prinzip nie verändert wurde, außer dass es irgendwann Bio-Qualität wurde und der Quark wurde Magerquark. Aber wir backen den im Prinzip unverändert seit dem ersten Tag. Und es wurde dann Dinkelmürbeteig und so weiter. Aber es gibt schon seit immer Käsekuchen. Und der ist auch noch nie aus dem Programm geflogen. Alles andere hat man irgendwie Saisonpause oder ja sowas wie Bauernbrot auch nicht oder genetztes Brot. Das sind so die Klassiker. Mhm. Aber der Käsekuchen ist wirklich schon von Anfang an. Da habe ich nämlich witzigerweise beim Autofahren habe ich mal hochgerechnet, wie viel Käsekuchen ich eigentlich schon backe. Aber gutes Stichwort, dann machen wir mal eine Käsekuchen-Folge. Ja. Wobei ich manchmal echt auch nicht mehr weiß, was wir schon alles gemacht haben. Ich gucke vorher mal noch in unseren Spotify-Kanal. Was backe ich als nächstes? Gute Frage, weil ich bin die nächsten 3 Tage auf privater Fortbildung, also hat gar nichts mit Backen zu tun. Das heißt, ich bin erst am Montag wieder in der Backstube.
Hey.
Und Montag ist ja Pfingstmontag und dann backe ich nichts, sondern bereite nur vor für den Dienstag. Aber da der Dienstag, also am Montag ist bei uns immer ein großer Vorbereitungstag, wir haben den Laden offen, aber wir haben einige Brote über Nacht. Und weil aber das ein Feiertag ist, hilft da nichts. Am Dienstag, weil die Leute trotzdem die Sorte, die es Dienstag sonst auch gibt, werde ich 3 Brotteige, unter anderem weiße Sesam, mein Lieblingsbrot, einfach mache, aber nicht backe, sondern nur vorbereite. Ja, von dem her bin ich morgen früh zwar nochmal in der Backstube und gucke, dass alles läuft und werde noch ein paar organisatorische Sachen machen, aber backe werde jetzt erstmal 4-5 Tage nichts und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich.
Ja, okay. Ja, ich bin die nächsten 2 Wochen in der Lübecker Gegend unterwegs, werde dort die Bäcker
abklappern
und nicht selber backen, aber Kurt und Willi und Co. abklappern, ganz genau.
Warst du seit der letzten Aufnahme nicht bei Kurt und Willi schon oder nee, hast du nur
schon angekündigt? Ganz genau. Mhm. Bin gespannt, ich habe 2 Freitage, um einzukaufen.
Geil, schick mir Bilder.
Mach ich.
Muss da unbedingt auch mal.
Mach ich.
Ich habe ja echt am Anfang gedacht, das ist ein Begriff von 2 ältere Herren.
Okay.
Ah ja, Kurt und Willi.
Ja, klar.
Bist du mir letztes Mal erklärt, dass das die Sauerteige sind? Ich folge deine Seite auf Instagram, das sieht echt gut aus.
Die waren mega Sachen. Also geschmacklich, das, was ich letztes Mal hatte, war sensationell. Absolut.
Das ist cool. Schön, bin gespannt.
Cool.
In diesem Sinne, bis zur Käsekuchen-Folge.
Ganz genau. Bis dann. Mach's gut. Danke dir. Ciao.
Ciao.